SWR 2 Lesenswert Magazin.
Mit Carsten Otter am Mikrofon, mit Literatur, die vom Terror erzählt, und mit Musik von Patti Moon, die Trost spenden kann.
Don't look down. It's a tightrope walk. Hold the line. See the golden path. Hark the child. Then kiss her skin. Hope's the stuff that floods your wings, catapulting stars into your heart. Hope's a pill that kicks your brain, monsters and spells out of your head.
Musik von Patti Moon aus ihrem aktuellen Album Head for Home war das. Patti Moon singt auf Englisch und hört sich an, als kämen sie und ihre Mischung aus Minimal Music, Jazz und Trip-Hop aus England oder vielleicht sogar Island, der Heimat von Björk. Aber nein, hinter Patti Moon steckt die Kaiserstühlerin Judith Heusch, die seit gut 20 Jahren mit sehr eindringlicher Stimme und schwebenden Klängen zu überzeugen, oft auch zu trösten weiß. Hope Stuff oder Human heißen Songs auf dem aktuellen Album und die passen ganz hervorragend zu den Büchern, die wir heute in SWR 2 Lesenswert Magazin vorstellen und in denen es um Geschichten und um Geschichte geht, in denen Menschen auf sehr unterschiedliche Weise terrorisiert werden. Die türkische Schriftstellerin Asli Erdogan etwa erzählt in ihrem Roman Haus aus Stein vom autoritären Regime in ihrer Heimat. Anselm Neft schaut in seinem neuen Prosawerk Die bessere Geschichte in die Vergangenheit eines katholischen Elite-Gymnasiums, hinter dessen Mauern sich schlimmster Missbrauch zugetragen hat. Bei all den Zumutungen in Romanform braucht man dann tatsächlich etwas musikalischen Hoffnungsstoff von Patti Moon.
Find the tunes. Put them in the golden light. Take the words, take the perfect words to save your head, full of noise. Hope's a stuff that floods your way. Your brain, killing monsters and spells out of your head. And so is love. It's to believe, it's to move forward along the golden line, and you will swim.
Ihre ersten Kurzgeschichten, die auch veröffentlicht wurden, schrieb die 1967 geborene Türkin Asli Erdogan mit 10 Jahren. Nach dem Schulabschluss in Istanbul studierte sie allerdings nicht Literatur, sondern Informatik und Physik. Sie bekam sogar die Gelegenheit, am Europäischen Kernforschungszentrum CERN in Genf zu forschen, aber die Wissenschaft schien ihr nicht auszureichen. Sie schrieb Erzählungen und gewann sogar erste Wettbewerbe in der Türkei. Der Anfang ihrer schriftstellerischen Karriere war nicht leicht, auch wenn ihre Bücher bald in zahlreiche Sprachen übersetzt wurden. Vielleicht lag es auch daran, dass sie parallel zur literarischen Arbeit sich in Zeitungsbeiträgen für die kurdische Minderheit in der Türkei eingesetzt hat. Nach dem Militärputsch 2016 wurde sie im Rahmen von sogenannten Säuberungen und wegen ihrer Kolumnen und Artikel inhaftiert und erst 4 Monate später wieder freigelassen. Auch dank einer internationalen Kampagne des Börsenvereins des deutschen Buchhandels. Seitdem lebt sie in Frankfurt am Main. Nun ist ihre preisgekrönte Arbeit mit dem Titel »Das Haus aus Stein« ins Deutsche übertragen worden. Ein Buch, das in der Türkei schon 2009 veröffentlicht wurde und sich nun erschreckend visionär liest. Gerrit Bartels stellt Asli Erdogans Haus aus Stein vor.
Vorbild für das titelgebende Haus war das, wie Erdogan es nennt, furchtbarste Folterzentrum von Istanbul, das Sansarian Han. In diesem berüchtigten 4-stöckigen Gefängnis saßen Anfang der 80er Jahre, als Asli Erdogan es als junge Journalistin erstmals in Augenschein nehmen durfte, nicht nur politische Gefangene ein, sondern auch hartgesottene Kriminelle. Mit solchen machte dann auch die Schriftstellerin Bekanntschaft, nachdem sie selbst wegen ihrer Kolumnen für eine kurdische Zeitung am 16. August 2016 festgenommen worden war und erst nach über 4 Monaten Haft wieder freikam. Von Höllenkreisen ist die Rede, von einem endlosen Abend bis zum Morgen des Fegefeuers, davon Mutterseelen allein zu sein, kein Ich mehr zu besitzen oder mit dem Kopf an Steine zu schlagen, als würde die Erde an die Tür deines Herzens klopfen. Erdogan musste in der Zeit ihrer Haft viel an die Prosa ihres zu dieser Zeit schon 7 Jahre alten Buches denken, zumal die türkische Staatsanwaltschaft eine lebenslange Haft für sie gefordert hatte. Sie schreibt nun in einem Vorwort zu der deutschen Ausgabe, dass ihre Albträume sie noch immer Nacht für Nacht in das Haus aus Stein schicken würden. Und sie wohl nie wieder die Unschuld aufbrächte, um ein solches Buch zu schreiben. Gewidmet einem wirklichen Toten, einem mutmaßlichen Folteropfer, ist das Haus aus Stein tatsächlich eine harte, intensive, fast mit jedem Satz ringende Prosaarbeit. Kein Roman im Übrigen, wie der Verlag der besseren Verkäuflichkeit halber auf das Cover meinte schreiben zu müssen, sondern vielmehr ein langes Gedicht, ein Text, der keinen wirklichen Anfang und kein Ende hat. Erdogan beschäftigt sich darin mit den Verheerungen, die ein Gefängnisaufenthalt und Folter bei einem Menschen hinterlassen. Mit der Auflösung des Ichs, dem Verlust des Selbst, mit der Zertrümmerung der Wirklichkeit, dem völligen Ausgesetztsein. Als einzige Rettung kommen Worte in Frage. Die Sprache, so wie viele zum Tod Verurteilte sich am Ende noch einen Stift und ein Blatt Papier bringen lassen, um letzte Mitteilungen zu machen. Aus dem Käfig der Sprache werden Wörter gezogen, heißt es einmal. Je dicker die Mauern, umso größer die Fantasie. Ein anderes Mal sind es die Buchstaben L, E, B, E, N, das Wort Leben, das auf den Stacheldraht geklettert und auf den Steinen zerschellt war. Erdogan türmt hier Metapher auf Metapher, Allegorie auf Allegorie, Bild auf Bild. Und immer wieder geht es um das Spannungsverhältnis von Leben und Tod, um die Trias Sprache, Gefängnis und Einsamkeit, um das Aushalten der widrigsten Existenz. Häufig wechselt die Perspektive. Mal ist sie auktorial, mal spricht ein Ich, mal ein Wir, dann wieder wird jemand in der zweiten Person Singular angesprochen. Damit es überhaupt ein paar Fixpunkte gibt, hat Erdogan ihren Text, der ursprünglich einmal nur eine aus 3 Seiten bestehende Erzählung war, ein wenig strukturiert. Es gibt ein Café vor dem Haus aus Stein, es gibt eine Person, die A heißt und vor dem Café ihre Kreise zieht und auch vor dem Haus aus Stein. Es gibt einen Chor der jugendlichen Toten und es gibt einen Engel, der ums Leben kommt. Auf seinem Körper waren Spuren von Schlägen, Verbrennungen und Fußtritten. Manchmal schiebt Erdogan zwischen ihre expressionistischen, oft wild aneinandergereihten Sprachbilder konkrete Szenen, etwa als ein Junge von der Polizei gefangen genommen wird, aber auch Dialoge von namenlosen Personen aus dem Gefängnis. Dieses Buch ist nicht einfach zu lesen. Es lädt zu einer intensiven, lohnenden Auseinandersetzung ein. So schmerzvoll das Schreiben womöglich gewesen ist für Erdogan, denn, wie sie weiß, Wunden sprechen nur selten und ihre Stimme klingt fürchterlich, so schmerzvoll ist manchmal die Lektüre. Ob manche längere Passagen, manche Satzkassaden wiederholt werden müssen, ob das ein Stilmittel ist oder doch nur eine Nachlässigkeit von Autorin, Übersetzerin und Verlag, erschließt sich allerdings nicht. Klar dagegen ist der Überbau, dem Erdogan ihrem Buch im Nachhinein und nach der eigenen Gefängniserfahrung gegeben hat. Da erinnert sie sich im Vorwort an einen Besuch in der KZ-Gedenkstätte Buchenwald. Da zitiert sie den spanischen Schriftsteller Jorge Semprún, der das KZ überlebt hat. Und da merkt sie auch an, dass sie dem eigentlich vierstöckigen realen Istanbuler Foltergefängnis noch einen fünften Stock hinzugefügt hat. Wie sie schreibt, ähnlich wie sich auch in Primo Levis Gedächtnis die Baracken von Auschwitz wandelten. Es hat etwas Beschwörendes, Hilfloses, wenn es am Ende heißt, dass der Mensch eigentlich nichts als grundloses Gelächter sei. Auf aktuellen Bildern von Erdogan sieht man, wie tief die Spuren sind, die die Erfahrungen im Gefängnis in ihrem Gesicht hinterlassen haben. Und die Geschichte, die vor diesem Hintergrund kein Ende und keinen Anfang haben, die nicht wirklich erzählt werden kann, geht für sie weiter. Seit dem 10. April dieses Jahres wurde der Prozess gegen die Schriftstellerin, die inzwischen in Frankfurt am Main lebt, und 8 weitere Personen wegen vermeintlicher terroristischer Propaganda in der Türkei wieder aufgenommen. So wie sich die Dinge in der Türkei entwickeln, ist ein Freispruch nicht zu erwarten.
Gerrit Bartels über Asli Erdogans Das Haus aus Stein, aus dem Türkischen von Gerhard Meyer ins Deutsche übertragen und erschienen im Penguin Verlag. Anselm Neft könnte man für einen Satiriker halten. Ein Kurzgeschichtenband namens »Die Lebern der Anderen« oder skurrile Details aus seinen Büchern wie »Harzer Hitler-Fans« legen das nahe oder überhaupt Buchtitel wie »Helden in Schnabelschuhen«. Der 1973 in Bonn geborene Autor organisiert in seiner Wahlheimat Hamburg Lesebühnenabende, hat tatsächlich zahlreiche durchaus amüsante Texte für die Titanic oder die Taz geschrieben. Doch wer Anselm Neff trifft, lernt einen ruhigen, nachdenklichen Menschen kennen, der seine Worte sorgsam abwägt. Und so geht es in vielen seiner Werke unter einer manchmal ungewöhnlichen Oberfläche oft um Existenzielles, wie Lebensgeschichten ein Individuum zusammenhalten, etwa in Hell. In seinem Buch »Vom Licht« erzählte er von einer Kindheit in einer Sekte. In eine ähnliche Richtung geht nun auch »Die bessere Geschichte«, ein Roman, der vom Missbrauch in einem reformpädagogischen Internat handelt. Doch der Autor, selbst Ex-Schüler des skandalgeschüttelten Aloysius-Kollegs in Bonn, hat alles andere als einen Schlüsselroman geschrieben, selbst wenn Anselm Neft eigene Erfahrungen in das Werk einfließen lässt. Pascal Fischer stellt das Buch im Gespräch mit dem Autor vor.
Um es gleich vorweg zu sagen, das ist kein angestrengtes Debattenbuch, kein PR-wirksamer Schlüsselroman, sondern kluge, berührende Prosa. Anselm Nefts Roman »Die bessere Geschichte« spielt das verschlungene Problem des Missbrauchs anhand eines erfundenen reformpädagogischen Internats durch, in das der 13-jährige Tillmann Anfang der 90er Jahre kommt.
Ich habe nichts gegen eine Debatte, nur wenn es allein um die ginge, dann könnte man ja ein Essay oder einen langen Zeitungsartikel schreiben, was ich ja zu dem Thema auch schon getan habe. Ein Roman kann die Komplexität aber erhöhen und andere Erfahrungen möglich machen, die jenseits von der deskriptiven und der normativen Ebene sind.
Neft schildert durch die Augen von Tillmann nuancenreich, wie der Junge zum Opfer wird. Da ist Tillmanns Vorbelastung. Die Mutter hat sich umgebracht, der kalte, formelle Vater ist mit der Erziehung überfordert und schickt Tillmann in die freie Schule Schwanhagen an der Ostsee. Tillmann, ohne inneren Halt, ahnt, dass er hier neu anfangen kann. Schon bald wohnt er mit dem leitenden Pädagogenpaar sowie zu 11 Jugendlichen in einem Haus und saugt begeistert die Philosophie hier auf. Die Gesellschaft draußen lulle alle mit Tabus in eine Art Trance ein. Das bereitet den Weg für die Grenzüberschreitungen, die Tillmann perfiderweise als Horizonterweiterungen erscheinen. Fotosessions mit nackter Haut, fast satanistische Drogenrituale, sexuelle Gefälligkeiten, Beischlaf. Tillmann will sich sogar selbst umprogrammieren und ist ein Symbol für das Unheimliche am heutigen Trend der Selbstoptimierung.
Ich glaube, in der Pubertät fängt fast jeder Mensch an, sich für bestimmte Gruppen, bestimmte Erwartungen passend zu machen. Von daher ist das, was hier im Roman beschrieben wird, überhaupt keine parallele Welt, sondern eigentlich nur anhand eines etwas besonderen Beispiels das Normale. Wir versuchen uns zu konditionieren und werden konditioniert. Das ist Gesellschaft.
Es ist großartig, wie undurchsichtig sich Tillmann über weite Strecken bleibt. Er verliebt sich in seine Mitschülerin Ella, ebenfalls Opfer, und versteht nicht recht, warum diese Liebe verdorren muss. Bewusst wird Tillmann der Missbrauch erst 27 Jahre später, vielmehr halb bewusst. Ausgerechnet Tillmanns Jugendliebe Ella will den Missbrauch von damals öffentlich machen, knüpft zu allen Mitschülern Kontakt und das Opfer Tillmann droht zum Täter zu werden, weil er sich in Ellas Tochter Lucia verliebt. Nahm der Roman im ersten Teil explizit auf Robert Musils »Die Verwirrungen des Zöglings Törleß« Bezug, so erinnert Teil 2 ohne Übertreibung in Motivik und höchst ambivalenter Sogwirkung an Wladimir Nabokovs »Lolita«. Der Leser versteht die bittere Wahrheit. Pädophile suchen die eigene verlorene Unschuld oft in einem verehrten Kind, weil ihnen der erwachsene Sex zu roh und verdreckt erscheint. Trotz der Zweiteilung wirkt der Roman wie aus einem Guss. Vielleicht auch, weil Neff die Motivkreise beherrscht. Im Roman »Vom Licht« erzählte er schon von christlichen Sekten. Eine ähnliche Brüchigkeit von Realitätserfahrungen war im Roman »Hell« zu spüren. Und mit dem Satanismus hat sich Neff schon in seiner Magisterarbeit beschäftigt.
Ja, ich würde sagen, mein Lebensthema ist, welche Geschichten wir bei uns und andere erzählen und wie uns das nutzt und beschädigt und die Frage, ob wir zu besseren Geschichten finden können oder uns diese besseren Geschichten finden. Und man könnte auch noch dazu sagen, dass die sexuelle Gewalt, auch gerade gegen Kinder, nicht irgendwie die schreckliche Verirrung oder Ausnahme einer patriarchalischen Gesellschaft ist, sondern einfach ein Kernelement. Eine Gesellschaft, die auf Herrschaft aufbaut, die auf Hierarchie aufbaut. Und das ist eine Mythologie, die sehr tief verankert ist, an die wir alle mehr oder minder glauben und die man nicht durch Reflexion abschaffen kann alleine.
Nicht ohne Grund schwafeln die Lehrer im Internat vom antiken Griechenland im Sinne von pädagogischem Eros. Die klassische Bildung ist Teil der pädophilen Ideologie, von der hier offen bleibt, ob das alles heimtückisch eingesetzt oder schrecklich naiv von den Tätern geglaubt wird. Beides sei möglich, erzählt Neft, der dazu viel recherchiert hat. Für den komplexen Stoff hat der Autor klare, konservative ästhetische Entscheidungen getroffen. Das überrascht, insbesondere wenn man sich an seinen Text bei den Tagen der deutschsprachigen Literatur 2018 in Klagenfurt erinnert. Damals legte er mit »Mach's wie Miltos« einen Text voller ineinander verschränkter Perspektiven und Realitätsebenen vor. Im neuen Roman erzählt Anselm Neft eher realistisch und allein aus Tillmanns Sicht.
Und ein Ich-Erzähler hat für mich den großen Vorteil, dass er sofort eindeutig als subjektive Stimme, die nicht die Wirklichkeit oder die Wahrheit erzählen kann, zu erkennen ist. Und er hat einen eigenen Sound. Und durch seine Art der Sprache wird auch seine Art der Weltwahrnehmung und der Selbstwahrnehmung abgebildet. Und das ist etwas, was die Gattungsform Roman sehr gut kann. Und wenn man dann in verschiedene Köpfe rein schlüpft, wird dieser Effekt mit der einen Weltwahrnehmung und der einen spezifischen Sprache wieder konterkariert. Und das wollte ich nicht.
Das Buch ist auch noch strikt chronologisch erzählt, obwohl der Stoff geradezu wie geschaffen wäre, Flashbacks einzusetzen, um zu zeigen, wie sich die Vergangenheit in und über die Gegenwart schieben kann. Außerdem sind die Sätze meist kurz, der Ton umgangssprachlich und einfach. Das soll zum einen sicher Tillmanns Naivität unterstreichen. Zum anderen verschlingt man das Buch deshalb aber geradezu wie einen echten Page-Turner. Für Anselm Neft ist das freilich ein ambivalenter Effekt.
Mehrere Leute haben schon die Rückmeldung gegeben, dass sie das sehr schnell gelesen haben, es kaum aus der Hand legen konnten. Und das freut mich einerseits. Andererseits zeigt es natürlich auch, dass das Buch sprachlich nicht so viele Widerstände offeriert, was ja auch eine bewusste Entscheidung war, um ein schwieriges Thema nicht noch sprachlich unzugänglich zu machen oder gar hermetisch.
Fast täglich, berichtet Anselm Neft, erreichen ihn Mails von Betroffenen, die gestehen, sie verstünden Angehörige besser oder auch sich selbst. Dabei sind dem Buch insgesamt möglichst viele Leser zu wünschen. Wie dieser sich selbst undurchsichtige Protagonist langsam die Mechanismen, die Ambivalenzen und die Selbstlügen der Pädophilie begreift, das ist packend und grandios beschrieben.
Pascal Fischer über Anselm Nefts Roman Die bessere Geschichte, erschienen im Rowohlt Verlag. Für uns das SWR2 Buch der Woche. Pale blue dot on your elliptical path. What sound are you made out of? Elements turn into water, landscapes and air into life and love. Did you see the bomb?
Die 1978 im russischen Jekaterinburg geborene Schriftstellerin Alina Bronski hat mit ihrem Debütroman Scherbenpark, der von schwer erträglichen Erlebnissen der jungen Russin Sascha in einem deutschen Hochhausviertel erzählt, sowohl Publikum als auch Kritik begeistert. Zuletzt konnte Bronski mit dem Roman Baba Dunjas letzte Liebe, der sich mit einer seltsamen Dorfgemeinschaft in der verstrahlten Einöde nahe Tschernobyl befasst, auch die Jury zum Deutschen Buchpreis 2015 überzeugen, die das Buch auf die Longlist setzte. Alina Bronski weiß in ihren Texten auf melancholisch amüsante Weise von gesellschaftlichen Brüchen und den daraus resultierenden Verwerfungen im Alltag ihrer Protagonisten zu erzählen. Und so ist es auch in ihrem neuen Roman Der Zopf meiner Großmutter, der soeben bei Kiepenheuer & Witsch erschienen ist und über den ich nun mit meinem Kollegen Christoph Schröder sprechen möchte. Guten Tag, Herr Schröder.
Guten Tag, Herr Otte.
Der Titel des Romans Der Zopf meiner Großmutter deutet es ja schon an. In Alina Bronskis Buch spielt eine Großmutter die zentrale Rolle. Es ist die garstige und zugleich überfürsorgliche Oma des knapp siebenjährigen Max. Was ist denn das für eine Figur?
Ja, diese Großmutter ist noch gar nicht so alt, so um die 50 Jahre. Sie sagt irgendwann, ich komme demnächst in die Wechseljahre. Und sie ist eine Helikopter-Großmutter, könnte man heute so neudeutsch sagen. Sie ist eine Figur, die ganz viele Eigenschaften in sich vereinigt. Sie ist natürlich eine Tyrannin. Sie ist peinlich, sie ist neurotisch.
Herrschsüchtig ist ohne Ende.
Unverschämt auch ohne Ende. Und sie ist eine ehemalige Tänzerin, muss man sagen. Also sie hatte auch ein früheres Leben, das so nach und nach dann auch herausgearbeitet wird. Vor allen Dingen aber kümmert sie sich eben um den Ich-Erzähler, um Maxim, 6 Jahre, knapp 7 Jahre alt, mit dem zusammen und gemeinsam mit ihrem Mann sie nach Deutschland kommt als sogenannte Kontingentflüchtlinge.
Die Großmutter ist ja wirklich ein Phänomen. Sie haben es gesagt, sie ist zum Fürchten, sie stößt ständig schlimme Flüche aus und trotzdem schließt man diese Figur irgendwann ins Herz. Herr Schröder, ist Ihnen das auch so ergangen?
Ich muss sagen, das ist mir bedauerlicherweise nicht so gegangen. Ich hätte es gerne so gehabt und ich glaube, der Roman hätte es auch gerne so gehabt. Das ist ja diese Doppelbödigkeit, die viele Figuren bei Alina Bronski immer wieder haben. Diese harten Figuren, die dann in Wahrheit dann doch, um es mal so zu sagen, herzensgut sind. Und ich glaube, so ist diese Figur auch angelegt. Ich muss aber sagen,
die bleibt schon böse, bis zuletzt, würde ich sagen, oder nicht?
Ja, sie ist auch böse. Sie ist ambivalent, aber sie ist mir trotzdem in der Art und Weise, wie sie dargestellt wurde, muss ich sagen, doch nach einiger Zeit ein bisschen auf die Nerven gegangen.
Warum?
Weil sie sich nicht weiterentwickelt, das ist das eine. Und weil sie zum anderen auf eine Art und Weise gezeichnet ist, in der ich sagen würde, da wird auch etwas verschenkt. Sie ist auf eine so burleske Weise in einem so launigen Tonfall gezeichnet, in dem viele Dinge, die dahinter aufscheinen sollen und auch zum Teil behauptet werden, vielleicht nicht ganz so zum Tragen kommen, wie es möglich gewesen wäre.
Mit dieser Figur wird ja ein ganzes Flüchtlingsmilieu der Russland-Community, so könnte man sagen, beschrieben. Wie wird denn das transportiert?
Ja, die kommen in Deutschland an und landen in einem ehemaligen Hotel. Es gibt da eine Nachbarin, eine Klavierlehrerin, die heißt Nina, die zieht dann irgendwann aus und bekommt eine eigene Wohnung, während Margarita, so heißt die Großmutter, Maxim und der Großvater, den gibt es auch noch, den dürfen wir nicht vergessen, Chingis, in diesem Hotel sehr, sehr lange, über Jahre hinweg wohnen bleiben. Und dieses Milieu ist natürlich auch geprägt von gewissen Feindseligkeiten. Es wohnen viele Juden auch in dieser Unterkunft und das muss man auch sagen, Margarita ist eine doch recht tüchtige und auch wehrhafte Antisemitin. Die Juden, die mag sie nicht, obwohl sie, und das ist einer der Kniffe dieses Romans, überhaupt erst dorthin gekommen sind, weil auch jüdische Wurzeln bei dieser Familie im Spiel sind.
Wir müssen endlich über den Zopf der Großmutter reden. Was ist denn das? Es ist natürlich, man ahnt es schon, ein Symbol, ein wichtiges Bild in diesem Roman. Welche Rolle spielt denn der rot gefärbte Zopf der Großmutter?
Ja, ich denke, dieser Zopf ist in erster Linie ein Machtsymbol und auch ein Symbol der Macht, die die Großmutter über ihren Enkel, über Maxim hat, den sie in jeder Hinsicht kontrolliert. Also sie behütet ihn über. Es geht da um Keime, die im Essen sind. Es muss überall peinlich darauf geachtet werden, dass Sauberkeit herrscht. Als er eingeschult wird, geht sie mit in die Schule und setzt sich hinten ins Klassenzimmer rein. Sie spricht überhaupt nicht richtig Deutsch, sie spricht nur Russisch. Aber sie hat trotzdem überall etwas mitzureden. Und dieser Zopf ist ein Symbol der Macht, würde ich sagen, aber auch ein Symbol des Schutzes, das sie über diesen Enkel ausbreitet.
Sie haben gerade eben schon die Erzählperspektive angemerkt. Der Roman ist aus der Perspektive von Max erzählt. Der blickt, so könnte man sagen, in milder Ironie auf die Zumutungen seiner Kindertage zurück. Funktioniert das?
Das ist etwas, von dem ich sagen muss, man muss ja nicht nur Schlechtes sagen über diesen Roman, das gefällt mir ziemlich gut. Diese Perspektive von Max, die sich natürlich auch verändert. Also das ist das Interessante an diesem Buch, dass im Schatten dieser übermächtigen Großmutterfigur wir quasi miterleben, wie eine Figur, wie ein Kind, ein Junge sich entwickelt, sich auch emanzipiert von dieser übermächtigen Figur und heranreift zu einem durchaus reflektierten und schlauen, klugen Erzähler. Und das ist einer der interessanten Aspekte dieses Romans.
Und deswegen möchte ich Ihnen auch leicht widersprechen, was die Entwicklungsfähigkeit der Großmutter angeht. Denn jede Figur hat ja auch ein Recht darauf, so zu bleiben, wie sie ist. Und in diesem Fall ist das vielleicht auch der besondere Witz, dass die Großmutter so monolithisch geschildert wird und dass darüber dann der Ich-Erzähler Max die Chance hat, sich eben zu emanzipieren. Denn das Ganze ist ja dann nicht nur ein Familienroman, sondern eben auch eine Coming-of-Age-Geschichte. Aber vielleicht schauen wir uns noch mal etwas genauer die Dialoge an. Und da sind wir gleich beim nächsten Punkt, den ich nämlich loben würde. Die funktionieren nun wirklich gut.
Die funktionieren am Anfang ziemlich gut. Ja, auch da haben wir wieder diesen launigen Tonfall und wunderbar auf Pointen hingeschrieben. Diese Dialoge sind natürlich recht komisch. Deswegen, weil sie meistens daraus bestehen, dass die Großmütter irgendwen beschimpft. Und das ist ziemlich slapstickhaft, aber auch das nutzt sich meiner Meinung nach einer gewissen Zeit ab, weil sich das ständig wiederholt. Also diese Dialoge sind Dialoge zwischen, naja, Knallchargen, muss man fast sagen. Und ich finde, dass durch diese Abnutzungseffekte auch die Figuren auch in den Dialogen ein bisschen degradiert werden.
Also, die Dialoge überzeugen Sie nicht restlos, die Hauptfigur auch nicht. Was sagen wir denn zu der Gesamtkonstruktion dieses Romans? Da passiert ja dann doch einiges. Immerhin werden die Familienverhältnisse grundsätzlich auf den Prüfstand gestellt.
Ja, allerdings. Und deswegen muss ich auf die Figur zu sprechen kommen, die mich wirklich ganz und gar überzeugt in diesem Buch. Und das hat damit zu tun mit dem, was Sie sagen, nämlich das ist der Großvater. Chinggis heißt er, wie Chinggis Khan. Hat auch diesen asiatischen Hintergrund, das wird immer wieder betont. Das ist auch nicht unwichtig im Hinblick auf seine Optik. Mehr wollen wir vielleicht nicht verraten. Und dieser Großvater ist, kann man fast sagen, die eigentlich treibende Figur in diesem Roman, auch in der Konstruktion. Die Großmutter macht immer einen Riesenwind und es passiert recht wenig. Der Großvater spricht so gut wie gar nicht, aber alle Dynamiken, alle Ereignisse, alle dramatischen Ereignisse auch, die in diesem Roman passieren, gehen eigentlich von ihm aus. Und das ist so ein stiller, schweigender, duldsamer Schaffer, der auch seine Frau erträgt. Und in Wahrheit dreht der das ganz große Rad. Und das finde ich relativ geschickt inszeniert und auch strukturiert.
Und da gebe ich Ihnen dann gerne recht. Das war Christoph Schröder. Mehr wollen wir nämlich nicht verraten über den neuen Roman von Alina Bronski. Der Zopf meiner Großmutter heißt er und ist im Kiepenheuer & Witsch Verlag erschienen. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke auch.
Golden light over mountains and seas seem to be a perfect home to grow, to be and to feel inexorably I'll lose my treasured eyesight, but I will hear you turn and turn, and the sounds you create.
Großes inhaltliches Band verbindet die Bücher in dieser Ausgabe von SWR 2 Lesenswert Magazin. Die Romane, Prosawerke und Erzählungen handeln von autoritären Gesellschaften, vom Terror und vom langen Arm der Geschichte. Dirk Brauns, geboren 1968 in Berlin, lebte als Zeitungskorrespondent in Warschau, Peking und Minsk, bevor er 2013 seinen Debütroman Im Inneren des Landes veröffentlichte. Sein zweiter Roman, Wir müssen dann fort sein, folgte 2016 und nun ist sein drittes Prosawerk erschienen, das sich ganz offensichtlich mit der eigenen Lebensgeschichte beschäftigt, übrigens auch ein Kennzeichen für die Romane, die wir heute vorstellen. Dirk Brauns hat seinen Roman Die Unscheinbaren im Spionagemuseum in Berlin vorgestellt. Dabei war auch sein Vater. Dessen Eltern wiederum, also Brauns Großeltern, hatten für den BND Militärstützpunkte in der DDR beobachtet, wurden erwischt und von der Stasi verhaftet. Bevor sie verurteilt und später in den Westen ausgetauscht wurden, mussten sie als Zeugen in einem Spionage-Schauprozess aussagen. Wie aber verändert eine solche Geschichte das Leben der Familienmitglieder? Davon erzählt der Roman Die Unscheinbaren, den Maya Fiedler vorstellt.
Unscheinbar sind Menschen, die nicht gesehen werden. Wer nicht gesehen, nicht wahrgenommen wird, kann wiederum selbst unbemerkt wahrnehmen, kann Informationen sammeln. In seinem Dasein keine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, ist also auch eine Fähigkeit. Die Unscheinbaren in Dirk Brauns gleichnamigen Roman nutzen ihr Talent zum Unauffälligsein in der DDR, zur Spionage für den Bundesnachrichtendienst.
Alle Welt scheint fasziniert von Spionen. Dabei sind es meist Lebensdarsteller ohne eigene Sprache. Sie schaffen es nicht mal, ihren eigenen Kindern reinen Wein einzuschenken.
Der im Mittelpunkt stehende Martin Schmidt arbeitet als Tierarzt in Bayern. Gerade ist seine Ehefrau gestorben. Da erreicht ihn die Anfrage eines Museums. Er soll als Zeitzeuge interviewt werden. Für Martin Schmidt, der sich vor allem als Opfer und Leidtragender der Entscheidungen seiner Eltern sieht, beginnt eine Reise zurück in die Vergangenheit. Die Familiengeschichte im Nachhinein zu deuten, diese Aufgabe liegt nun in seinen Händen.
Es ist ein weit verbreiteter Irrtum zu glauben, dass Dinge, die Jahrzehnte zurückliegen, einen weniger beschäftigen. Im Gegenteil, das Spionagedrama meiner Familie hat sich eingebrannt. Ich war 18 damals. Als die Stasi meine Eltern an jenem Februarmorgen festnahm, wurde ich mit einem Schlag erwachsen. Das meine ich durchaus wörtlich.
An einem frühen Wintermorgen kracht es in einem Mietshaus in Berlin-Treptow an die Tür. In dieser Nacht hatte Martin Schmidt bei seiner Jugendliebe Angelika geschlafen. Drei Stasi-Beamte verfrachten ihn ins Auto und fahren ihn nach Berlin-Blankenburg. Am Tag zuvor waren schon seine Eltern verhaftet worden. Nun muss Martin erklären, was er weiß. Bis dahin war das, was der 18-Jährige vom Spionagedasein seiner Eltern mitbekommen hatte, wenig drastisch. Wenn beim sonntäglichen Picknick die Mutter gekochte Eier schälte, lag der Vater mit Fernglas bäuchlings im Gebüsch. Im Hintergrund Kasernen und militärische Sperrzonen. Martin kaute unterdessen Schnittchen auf einer rot-grün karierten Decke. Fragen stellte er keine. So war eben Picknicken. Er hatte keine Wahl. Von klein auf wurde er hineingezogen. Wie verhält sich ein Kind angesichts all dieser Geheimnisse um es herum?
Er war ein guter, ein verschwiegener Junge, schwieg auch lange vor sich selbst. Es war instinktives Verhalten, so wie man sich vor anderen im Freibad beim Wechseln der Badehose umdrehte.
Nach der Verhaftung der Eltern beginnt für den 18-jährigen Martin ein nachbarschaftlicher Spießrutenlauf. Gardinen werden zugezogen, Menschen wechseln vor ihm die Straßenseite, grüßen nicht mehr, tuscheln. Enge Bekannte blicken zur Seite. In der Schule ist er der Agentenbastard. Dirk Brauns verarbeitet in seinem Roman die Geschichte seiner Großeltern. Sein Vater hat in seiner Jugend ihre Verhaftung miterlebt. Ob auch er, wie Martin Schmidt, so ungeheuerlich es klingen mag, später selbst in die Fußstapfen der Eltern getreten ist oder hier Fiktion die Handlung bestimmt, bleibt offen. Während die Hauptfigur Martin Schmidt bei seiner Archivrecherche nach und nach auf Anhaltspunkte stößt, wer die Familie verraten hat, steht über allem Martins anklagende Frage nach dem Warum. Warum haben sich die Eltern damals darauf eingelassen, wissend, was mit einem Spion geschah, der 1961 keine 20 Kilometer Luftlinie entfernt festgenommen worden war?
Dieser Mann wurde zum Tode verurteilt und erschossen. Ich frage mich, was meine Eltern sich gedacht haben. Wie hirnrissig, wie gierig muss man sein, um für Pakete mit Kaffee und Strumpfhosen, für ein Konto im Westen, auf das nach dem Mauerbau sowieso nicht mehr zugegriffen werden konnte, alles aufs Spiel zu setzen?
All diese Fragen wird der Roman nicht beantworten. Die Mutter, inzwischen 90 Jahre alt, ist stur, was das Erinnern betrifft. Bei seinen Fragen gibt sie ihrem Sohn spitzfindig das Gefühl, nur an sich selbst zu denken, eigene Interessen zu verfolgen. Im Laufe des Buches lässt sie jedoch immer mal wieder eine Bombe platzen. So verrät sie Martin mit einem Mal, dass seine alte Jugendliebe Angelika versucht hat, Kontakt zu ihm aufzunehmen. Schon vor Jahren.
Hatte seine Mutter ihm tatsächlich die Telefonnummer von Angelika gegeben? Obacht! Sie war an die Decke gegangen, nachdem er von dem Museumsprojekt berichtet hatte. »Was versprichst du dir davon, unser Leben unter die Massen zu streuen?« hatte sie gezetert. Und dann eine Keule hervorgeholt, die ihn treffen musste. Angelika. Im Hinwerfen von Ködern und deren unerwarteter Rücknahme ist Frau Agentin versiert.
Natürlich trifft Martin Angelika wieder. Und natürlich entspannt sich zwischen den Senioren eine Liebesgeschichte. Das ist schade. Die kitschige Nebengeschichte hätte es gar nicht gebraucht. Als sehr viel spannender erweist sich Martins Suche nach Antworten darauf, wer denn die Eltern damals eigentlich verraten hat und wer von ihrer Inhaftierung unmittelbar profitierte. Während Martin versucht, die Familiengeschichte aufzudröseln und alte Bekannte wieder trifft, schafft Autor Dirk Braun sprachlich immer wieder Atmosphären, die Atempausen verschaffen.
Während er dort mit Kappelhoff zusammenstand, packte der Herbstwind eine Birke neben dem Friedhofseingang. Der heftige Stoß fuhr in die Blätter, sodass viele sich losrissen und davonflogen wie ein aufgescheuchter, vergilbter Vogelschwarm. Es sah spektakulär aus, wie ein Trick, der den Baum zur Seite bog und blitzschnell entlaubte.
Dirk Brauns »Die Unscheinbaren« gibt Einblick in das Innenleben einer Spionagefamilie und die bis ins Heute reichenden seelischen Folgen. Gleichzeitig wird die große Frage nach dem Warum aufgeworfen, die im Laufe des Buches vielversprechend immer wieder aufgerufen wird, aber bis zuletzt unbeantwortet bleibt. So entsteht der Eindruck, dass die Geschichte aus der Perspektive der Eltern hätte noch erhellender sein können. So wird das bis zum Schluss anhaltende Unwissen des Sohnes über die Beweggründe seiner Eltern zwar mit einer spannenden Verwicklung um Verrat spannend gehalten, aber gleichzeitig mit einer mittelmäßigen Liebesgeschichte überstrapaziert. Darüber hinwegsehen lässt dann nur Dirk Brauns Fingerfertigkeit zu formulieren, Bilder und Stimmungen zu schaffen, die einen beim Lesen innehalten und die Augen schließen lassen.
Maya Fiedler über den Roman »Die Unscheinbaren« von Dirk Brauns, der im Galliani Verlag erschienen ist.
Look up, there's a solid star, resistant and true. A confident element fixing you. Night tunes of church bells and a lonely barking dog. I'm drowning in darkness and her scary costume. But oh, the beauty, look at the shape of the rocks, you embrace me. Landscape, my love, nothing is real. Look up, there's a solid star, resistant and true. I'm watching you. Night views and flashlights. No crow, no bird. You need a sun to light up a stone over the mountains. So bright and so clear. Try to suck you in. I am my fear. Look up, there's a solid star. Looks resistant and true. A confident element watching you.
Die 1982 in Iowa geborene, heute in Wien und Berlin lebende Ann Cotton, die regelmäßig auch als Musikerin auftritt, betrat 2007 die literarische Bühne mit dem Gedichtband Fremdwörterbuchsonette, der sie quasi über Nacht in die erste Reihe der deutschsprachigen literarischen Avantgarde beförderte. Seither wurde sie für ihre Lyrik und Prosa vielfach ausgezeichnet. Wie sehr Cotton das Form- und Sprachexperiment liebt, zeigt sich auch in ihrem jüngsten Prosaband Liophilia. Darin schickt die Autorin ihre Protagonisten auf Zeitreisen und fremde Planeten. Sie greift dabei auf Elemente der Science-Fiction zurück, baut aber auch sprachphilosophische Reflexionen und Gedichte in den Text ein. Sie zeigt, wie Ängste und Zumutungen in der Gegenwart dieses Planeten auch die Zukunft auf anderen Sternen bestimmen könnten. Beate Tröger hat Liophilia gelesen.
Nicht nur auf der Erde, auch im All lauert stets Desillusionierung. Das erleben die Figuren in Ann Cottons Prosaband Liophilia. Erzählt wird unter der Annahme, das Sprechen aller Protagonisten sei fremd gesteuert von Außerirdischen.
Als sie beschlossen, die Erde zu kolonialisieren, also sozusagen uns als Kommunikationsform zu benutzen, begannen wir zu sprechen. Was auch immer wir vorher für Wahrnehmungen gehabt hatten, ihr Geflecht begann sich im Spiegel des Seins der Außerirdischen zu einem manifesten System auszuformen. In anderen Worten, sich zu üben wie eine Sprache, als eine Sprache.
Liophilia ist schon aufgrund der Annahme, es sei von Außerirdischen geschrieben, ein ziemlich abgedrehtes Buch. Es besteht aus 8 episodischen, lose verknüpften, 2 je rund 200 Seiten langen Erzählungen und einem Schlussgedicht. In der ersten langen Erzählung, Proteus oder die Häuser denen, die drin wohnen, verliebt sich ein haltloser Musiker in eine gesettelte, verheiratete ältere Künstlerin und Politikerin. Was erst nach diesseitiger Amour-Fou aussieht, wird zur Zeitreise in eine Parallelwelt. Die Liebenden finden sich wieder in einem Ghetto für menschliche Fantasie. Die außerirdische Intelligenz steuert auch dort die Ereignisse. Ihre Sicht auf die Menschen ist die.
Ihr habt teilweise behauptet, mit Pluralität umgehen zu können. Das wäre gut. Es scheint aber nicht ganz so der Fall zu sein. Im Moment versuchen wir uns an eurer Konsequenzlosigkeit zu orientieren. Etwa an euren Gedichten. Wenn man jeden Gedanken mit Leerraum isoliert, sollten Konflikte vermeidbar sein. Andererseits wollt ihr Sinn. Gewohnt euch an kleine Pakete zu klammern wie ein Handy an einen Wechselstromanschluss. Was gefällt euch? Die Schnittmengen von Schönheit, Begehren, Sentimentalität, Gier? Wir probieren alles.
Da schluckt man doch. Auch in den zukünftigen Parallelwelten von Liophilia sieht es also mit der Selbstbestimmung düster aus. Es wird nicht leichter auf dem anderen Planeten, wo alle Vorstellungen gleich Wirklichkeit werden. Es ist zwar konfliktfrei dort, doch dadurch gehen die Geschichten verloren und die Spannung im Leben. Die Liebenden sitzen mit den Bewohnern des Planeten herum, spielen Computer, es ist öde, eine Strafkolonie. Fragen wie, wer ist hier in welcher Dimension unterwegs? Wer spricht selbst, wer wird gesprochen? Gibt es so etwas wie Selbstbestimmung überhaupt? Werden im Laufe des Lesens von Liophilia immer drängender. Ann Cotton kommt besser klar mit Pluralität als ihre Figuren. Auch sie probiert alles. Sie springt zwischen Welten und Zeiten, Codes, eigenem und fremdem. Zum Beispiel, wenn sie Passagen aus H.G. Wells' Science-Fiction-Klassiker »Die Zeitmaschine« in ihren Text montiert. Was aber veranlasst die Autorin zu dieser Art des Erzählens? Warum etabliert sie in der 2. langen Erzählung Anekdoten vom Planeten Amore Carfun gleich eine ganze Parallelwelt auf einem Planeten? Warum schickt sie eine Gruppe Weltenttäuschter dorthin, wo man mit Handys sich und die Umgebung programmieren und sich lyophilisieren lassen kann, will heißen Geist und Körper zeitweise gefriert, trocknen und wieder auftauen?
Wenn du fragst, warum, bist du wie ein Schmetterling mit der Energie des Hungers von Blume zu Blume flatternd, verwechselbar mit einem anderen Schmetterling, der schon satt ist. Und geht man weiter weg? Auch mit einer Blume.
Wer sich Bücher mit linearem Handlungsverlauf und griffigen Erklärungen wünscht, kommt mit Liophilia nicht weit. Mögliche Antworten auf das Warum von Cottons Erzählweise könnten lauten: Ideen vom Außerkraftsetzen der linear verlaufenden Zeit oder von nicht klar umgrenzten Räumen gibt es ja auch in der Realität, in der man ständig Erfahrungen der Kontingenz macht. Außerdem spinnen ja auch hier alle irgendwie. Der Verdacht, dass wir durch Datenklau bedroht, durch Datenmonitoring und Überwachung zeitweise fremdgesteuert werden, hat sich schon bestätigt. Und dass die Liebe als Motor menschlichen Handelns ein Schlachtfeld ist, ob hier oder im All, davon können viele liebende Lieder singen. Wenn Ann Cotton all das ins All und in die Zukunft verschiebt, rückt sie es letztlich konzentrierter in den Fokus. Sie verabschiedet sich dabei von einer geschlichteten Form von Realismus und setzt das Dissoziative und Vielfältige dagegen, die Pluralität.
Die Antennen für Poesie, Romantik, Erotik und gute Plotlines winken ihr ermutigend zu.
Heißt es über eine der Figuren. Liophilia ist poetisch, romantisch und erotisch, denn Cotton schöpft das utopische Potenzial der Sprache und des Erzählens voll aus. Es ist ein bisschen, als schaute man mit ihr durch ein Kaleidoskop. Bunte Steinchen ergeben immer neue Bilder, die sich durchs Drehen unendlich weiter verändern lassen. Wirklichkeitspartikel und Figuren arrangieren sich im Erzählen ständig um oder vervielfachen sich. Und die Zeit, Orte und das Geschlecht wechselnder Erzählinstanzen treten nie selbstherrlich auf. Obwohl sie klug sind, wissen sie es eben auch nicht besser.
Man könnte sagen, die Erfindung des Geschichtenerzählens sei die erste Kunst der Zeitreise gewesen. Denken Sie an das Gefühl des Richtigen, das Sie in wichtigen Momenten Ihres Lebens hatten. Woher wollen Sie denn wissen, ob etwas für Sie richtig ist oder nicht? Beruhigen Sie sich. Ich will Ihnen nicht weismachen, dass irgendwer anders es besser weiß als Sie. Niemand weiß es.
Liophilia ist ein wildes, mal heißes, mal analytisch kaltes Buch. Es verabschiedet sich von der Vorstellung, der Mensch könnte Welt und Technik kontrollieren, ein Autor könnte seinen Text beherrschen. Es feiert das vielschichtige, anarchische, fantastische des Erzählens. Cotten seziert und befragt in Liophilia die Milieus der Künstler, Politiker, Umweltschützer, der Großstadtbewohner, der etablierten und der prekären Existenzen. Sie befragt Jargons, Ideologien, den Technik- und Datenfetischismus der Gegenwart und fordert zum Mitfragen auf. Das ist anstrengend, manchmal etwas albern oder absurd, aber immer abenteuerlich. Gerade da, wo Fragen in der Ausweglosigkeit enden, wie die Passagiere der Weltraumreisegesellschaft auf dem Planeten Amore. Sie können nicht zurück, weil der Anbieter pleite geht. Auch Lesen ist ein One-Way-Ticket. Die Zeit, die wir darauf verwendet haben, ist unwiederbringlich vorbei. Mit Liophilia verbringt man diese Zeit aber an Orten, von denen man klüger und nachdenklicher zurückkehrt, wo man mit der Autorin das lustvoll ausschweifende Erzählen als Ursprung aller Zeitreisen gefeiert hat.
Beate Tröger über Liophilia, das neue Werk von Ann Cotten, das im Surkamp Verlag erschienen ist. Außerdem haben wir heute vorgestellt neue Werke von Asli Erdogan, Anselm Neft, Alina Bronski und Dirk Brauns. Damit kommen wir zum Ende der heutigen Ausgabe von SWR 2 Lesenswert Magazin. Alle Beiträge, aber auch die ganze Sendung können Sie nachhören und nachlesen, und zwar auf unserer Homepage swr2.de, in der SWR Mediathek oder der SWR 2 App. Die Musik kam heute von Patty Moon und ihrem Album Head for Home. Für die Technik dieser Sendung war Bettina Krohl zuständig. Mein Name ist Carsten Otte und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag. Thank you.
chirping, go on twittering, say